Hallo und herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Ja, wie eben gerade schon angekündigt, geht es heute um den Erhalt der Bäume. Ganz besonders im Speziellen im Riederwald. Da soll ja irgendwann in 5 Jahren mal mit dem Bauen angefangen werden für den Riederwaldtunnel. Aber in der Zwischenzeit soll schon kräftig gefällt werden. Genau, also das ist das Spezielle, die Bäume im Riederwald. Und dann haben wir natürlich noch den Naturschutz an sich. Und dafür haben wir jetzt beispielsweise den Alec da. Der hatte sich vorhin ja auch schon angekündigt, der beim Hambacher Forst mit aktiv ist. Hambi in Frankfurt ist das quasi die Sektion, unterstützt halt die Bürgerinitiative im Riederwald. Und dann haben wir einmal haben wir den Klaus Laut von der Bürgerinitiative Riederwald, dann den Alec eben für Hambi Frankfurt und dann haben wir den Sebastian Wolf, Quartiermanager im Riederwald, und du bist ja quasi auch indirekt mit involviert, was die Aktivitäten rund um die Bäume im Riederwald am Erlenbruch angeht. Ja, erstmal hallo, freut mich, dass ihr alle da seid.
Schönen guten Abend.
Und hallo. Dass es geklappt hat. Genau, und jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen die Situation darstellen im Riederwald. Also Sebastian, der Klaus ist ja jetzt quasi am ehesten involviert. Du wohnst im Riederwald von der Bürgerinitiative. Und stell dich mal kurz vor, wie du zur Bürgerinitiative gekommen bist und was die Bürgerinitiative jetzt so bewegt und was erreicht werden soll.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich bin der Klaus Laut und von der BI Riederwald. Uns gibt's quasi schon seit 2012, also seit über 5 Jahren sind wir schon aktiv und bringen uns da ein in diesem Großprojekt Riederwaldtunnel. Das ist quasi eine Autobahn, die da durch unseren Stadtteil gebaut werden soll. Und damals haben wir uns gegründet, als da Bäume gefällt werden sollten. Die wurden dann auch gefällt am Erlenbruch. Und da bin ich dann relativ bald auch dazugekommen und seitdem aktiv da mit dabei.
Okay, also das heißt, jetzt ist, weil die meisten Leute fahren jetzt ja nicht unbedingt durch den Riederwald in Frankfurt.
Das macht den Eindruck, als würden sie es alle tun, aber ich glaube,
ja, also klar, also aber wichtig ist, glaube ich, dass man einfach mal die Situation vorstellt, wie das sich so im Riederwald so gestaltet. Also zu Hauptverkehrszeiten ist eigentlich der Riederwald komplett zu, voll. Und ihr habt ja auch mal Messungen in Auftrag gegeben, oder die halt die Stickoxid-Belastung im Riederwald ermittelt haben.
Sag vielleicht erstmal was zu der aktuellen Verkehrssituation am Erlenbruch. Das kennen vielleicht viele Leute auch, die in Frankfurt wohnen, die da halt schon mal hinten zur 66 kommen wollten und sich durch den Riederwald gequält haben. Also das ist eine sehr hohe Verkehrsbelastung, also rund 22.000 Autos pro Tag fahren da durch. Zu den Spitzenzeiten hat man Stop-and-Go-Verkehr. Also geht's nur im Stop-and-Go-Verkehr vorwärts. Und ja, das ist eine unerträgliche Situation. Da muss sich was dran ändern. Und da soll jetzt halt der Riederwaldtunnel Abhilfe schaffen und soll halt den Verkehr da vom Erlenbruch runterbringen, was wir aber durchaus kritisch sehen. Das mit dem Riederwaldtunnel, das kann ich dann gleich noch mal ein bisschen genauer erklären, wie wir das sehen. Ja, aber das war es erstmal zu dieser aktuellen Verkehrssituation, die wirklich unerträglich eigentlich ist.
Genau, und im Rahmen dessen ist da jetzt der Plan, dass dann ein Tunnel gebaut werden soll. Und ich habe ja gehört, dass da teilweise Hessenmobil die billigste Variante dann so in petto hat oder plant, nämlich, dass der Tunnel gebaut werden soll, aber dann auch ohne extra Filtersystem. Das heißt, alle Autos, die da reinfahren, diese Abgase, die werden nicht gefiltert, sondern die werden halt einfach in die Luft abgegeben. Mhm. Habt ihr da auch was gehört? Und die Frage ist, was gibt's denn überhaupt für eine mögliche Lösung, außer dass die Bäume natürlich bestehen bleiben sollen?
Gut, die Bäume sind jetzt das eine Thema, was aktuell uns sehr umtreibt, ne? Vielleicht komme ich dann zu diesem Tunnel und der ja ohne Abluftfilter geplant ist, kommen wir dann später. Vielleicht sagen wir dann erstmal was zu den Bäumen. Das brennt uns ja ganz aktuell unter den Nägeln, ne, weil sollen auch Ende Januar sollen dann 44 Bäume halt für Vorbereitungsarbeiten für den Tunnel halt gefällt werden. Und wir möchten das jetzt noch verhindern. Wir haben da jetzt schon einige Aktionen durchgeführt. Das waren zwei Demos letztes Jahr. Und jetzt nochmal, wie schon drauf verwiesen, am nächsten Freitag die Mahnwache, wo wir auch alle Leute, die da uns unterstützen wollen, halt bitten würden, halt in den Riederwald zu kommen.
Also am 12.11. Genau. Ab 15 Uhr bis ungefähr 19:20 Uhr an der Schäfflestraße, also am Torbogen.
Am Torbogen, Schäfflestraße, an der U-Bahn-Haltestelle Schäfflestraße werden wir einen Stand haben und wollen halt auch nochmal die Anwohner informieren halt, um was es da geht bei diesen Baumfällungen und auch nochmal einen Appell an die Politik richten, diese Baumfällungen dann doch zu stoppen, jetzt erstmal aufzuschieben, weil wir denken halt, dadurch wird der Riederwaldtunnel keinen Tag früher gebaut werden, weil Baubeginn wird realistischerweise wahrscheinlich erst 2023 sein und da muss man nicht jetzt schon 2018 die Bäume fällen, also die Vorbereitungsarbeiten kann dann auch noch entsprechend nach hinten geschoben werden und dann auch die Bäume dementsprechend noch länger stehen bleiben.
Mhm. Gut, wer auf jeden Fall Interesse hat jetzt sich darüber informieren will, was die Bürgerinitiative im Riederwald so alles plant, das gibt's auf der Homepage unter www.bi-riederwald.de. Und da kann man sich auch für euren Newsletter anmelden.
Genau.
Und im Moment läuft ja auch gerade noch die Unterschriftenaktion bei change.org. Mhm. Genau, also unter change.org/Erlenbruch ist es quasi möglich, dass noch eine Petition unterzeichnet werden kann, eben für den Erhalt der Bäume, die jetzt quasi in dieser, also 2018 jetzt gefällt werden sollen. Also Januar jetzt, Ende Januar.
Genau, das ist halt doch die Online-Petition, die läuft jetzt noch. Der Adressat dieser Petition ist halt der hessische Verkehrsminister Al-Wazir. der dieses vorzeitige Abholzen dieser Bäume dann noch stoppen könnte. Wir versuchen gerade, einen Termin bei ihm zu bekommen, um halt die Unterschriften ihm dann zu übergeben. Aber ihr könnt trotzdem noch diese Petition halt unterstützen, indem ihr auf diese Seite geht, change.org/Erlenbruch.
Ja, das ist natürlich, viele Leute sagen natürlich, ja, aber was kann ich denn als Einzelner machen, wenn die Obrigen da Entscheidungen fällen, da bin ich doch als einziger Bürger ziemlich unmündig und kann nicht viel bewirken. Aber ich sagte immer, es gibt ja auch dieses Schneeflockenprinzip, so eine einzelne Schneeflocke ist klein und fragil, aber wenn sie dann im Sturm mit den anderen Schneeflocken kommt, dann kann sie was bewirken. Und mit Menschen ist das jetzt nichts anderes, denn wenn Menschen sich vereinen und miteinander eben ein Interesse haben und sich dafür aktiv einsetzen, dann können sie auch was bewirken. Und das ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass halt jeder eventuell die Petition unterzeichnet, weil da ist jeder so eine kleine Schneeflocke. Und je mehr Schneeflocken da beisammenkommen und je mehr Interesse da auch bekundet wird, desto eher wird dann auch die Politik darauf aufmerksam, dass es einfach wichtig ist. Klar, eine Stadt will wachsen, eine Stadt will seine Infrastruktur erweitern, aber auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, dass die Lebensqualität der Menschen, und die ist eng mit der Natur verbunden, dass die gewährleistet ist und dass gerade die Bäume erhalten bleiben, so lang wie möglich. Und dass da quasi ja die Menschen nicht resignieren sollen und nicht sagen sollen, ah, ich kann sowieso nichts bewirken, sondern sich einfach zusammentun. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt einfach mal den Sebastian ansprechen. Du bist ja als Quartiermanager im Riederwald aktiv. Und ich habe da schon so die Wahrnehmung, dass quasi in dieser Rolle, die du da einnimmst, du auch gerade das machen kannst, nämlich, dass du Menschen miteinander vernetzt, dass du quasi einen Stadtteil wieder miteinander dahin bringst, dass sie miteinander was tun, Aktivitäten aufnehmen. Erzähl doch mal, was ist so das Prägende in deiner Arbeit und was liegt dir so auf dem Herzen bei deiner Arbeit im Stadtteil Riederwald?
Ja, also ich würde dir da erstmal absolut zustimmen. Und genau das ist das Spannende und auch das Schöne an meiner Arbeit. Ich muss dazu sagen, der Begriff Quartiersmanager, Quartiersmanagement, der kommt ja immer so ein bisschen verstellt daher.
Ja, das ist auch, manche Leute wissen gar nicht, was das sein kann.
Also als ich zum Beispiel meinem Vater erklärt habe, dass ich jetzt Quartiersmanager bin, habe ich ihn gefragt, konntest du dir darunter was vorstellen? Und dann sagte er, machst du jetzt bei der Bundeswehr die Bettpfannen von den Leuten sauber oder was? Ich sagte, nee, das ist es nicht. Ich bin auch kein Hausmeister, sondern Quartiersmanager. Das ist ein städtisches Programm. Frankfurter Programm Aktive Nachbarschaft heißt es. Angesiedelt im Jugend- und Sozialdezernat. Das gibt es mittlerweile seit im Jahr 2000. Und die große Hintergrundfrage, was dieses Programm anleitet, ist, wie geht man mit Stadtteilen um, die, also früher wurden die mal Problemstadtteile genannt, wie geht man mit diesen Stadtteilen um? Wie kann man in diesen Stadtteilen die Wohn- und Lebenssituation für die Leute verbessern? Und der Ansatz ist nicht zu sagen, so, wir kommen da jetzt von außen rein mit einer Person oder mit einem Team von Personen und sagen den Leuten jetzt, wie das richtige Leben funktioniert oder wie ihr Stadtteil zu funktionieren hat, sondern ganz im Gegenteil, wir gehen rein und das allererste ist erstmal zuhören. Zuhören den Leuten in der Annahme, die Leute, die im Quartier wohnen, sind die Expertinnen und Experten für ihr Quartier. Die wissen, wo die Probleme liegen, die wissen aber auch, wo die Potenziale liegen und die können ganz viel für ihren Stadtteil machen. Das heißt, wir als Quartiersmanager gehen erstmal rein, wir hören uns an. Was haben die Leute zu berichten? Wo liegen die Probleme im Stadtteil? Worauf haben die Leute Lust? Was sehen sie für Möglichkeiten, wie man die Situation verändern könnte? Also wir sind so eine Art, das trifft es nicht ganz, aber vielleicht so eine Art Stadtteilkoordinator, Stadtteilmoderator auch und sind auf ganz verschiedenen Ebenen unterwegs. Also wir haben Kontakt mit den Anwohnerinnen und Anwohnern im Stadtteil. Also das sind dann wirklich von den Kindern in der Krippe, Kindergarten über die Schule, Jugendcenter bis dann zum Seniorinnenwohnheim. Also wirklich quer durch die Bank mit allen Leuten. Wir sind aber auch mit den institutionellen Akteuren vor Ort im Austausch, machen da ganz viel Vernetzungsarbeit.
Mit Gewerbe auch?
Auch mit Gewerbe. Das ist auch ein Teil von uns, die Stärkung der lokalen Ökonomie. Das ist im Riederwald relativ schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und insofern, unser Ansatz ist es, also Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Mhm. Die Selbsthilfepotenziale der Leute, die Leute zu aktivieren, ihre Selbsthilfepotenziale auszuschöpfen und sie dabei zu unterstützen, Gutes für ihren Stadtteil zu machen und gute, nachhaltige, nachbarschaftliche Strukturen aufzubauen.
Was hast du so mitbekommen? Was sagen die Bürger in dem Stadtteil jetzt in Bezug auf den Riederwaldtunnel, der so viele Gemüter bewegt im Moment, beziehungsweise auch dieses Abholzen der Bäume? Das ist ja jetzt Vordergrund erstmal, was die Gemüter bewegt. Was bekommst du so mit? Gibt es da verschiedene Richtungen? Ältere, was sagen die Jüngeren? Oder ist die Jugend eher desinteressiert? Was fällt dir so auf?
Also ich bin jetzt seit einem Jahr erst Quartiersmanager im Riederwald. Und als ich letztes Jahr im Januar angefangen habe, habe ich mir tatsächlich erstmal 2 Monate Zeit genommen, überall hinzugehen, mit allen Leuten zu reden, beziehungsweise tatsächlich mich hinzusetzen und den Leuten erstmal zuzuhören. Weil das ganz oft das Wichtigste ist. Den Leuten wird es heutzutage nicht mehr zugehört. Die Leute haben das Gefühl, sie können sich nicht mehr artikulieren, beziehungsweise wenn sie sich artikulieren, wenn sie sich zu Wort melden, dann werden sie ohnehin ignoriert. Und einfach erstmal da zu sein und zuzuhören, ist für ganz, ganz viele Leute total wichtig. Und da stand bei mir von Anfang an der Eindruck, dass eins der großen Aufregerthemen im Riederwald ist eben der Riederwaldtunnel. Er soll ja mittlerweile seit Ende der 70er Jahre, es ist ein Projekt, was umgesetzt werden soll, es wird nicht umgesetzt. Die Situation am Erlenbruch, der Klaus hat es ja eben schon beschrieben, ist katastrophal, das kann man nicht anders nennen. Ich habe mein Büro, mein Nachbarschaftsbüro, tatsächlich direkt vorne am Erlenbruch. Das heißt, ich bin 5 Tage die Woche mit diesem Verkehrschaos, mit dieser Katastrophe konfrontiert. Das sind total viele Autos, das ist Lärm, das ist Dreck. Dann mittlerweile der Straßenbelag ist so runter, da sind riesige Schlaglöcher. Gerade wenn die LKWs durchfahren, das ist eine enorme Lärmbelastung. Nach vorne hin, ich mache die Fenster gar nicht auf zum Lüften, weil nur Dreck reinkommt. Die ganzen Häuserfassaden nach vorne sind geschwärzt von so Auspuffruß. Und das ist die Wahrnehmung, die der Großteil der Menschen in Frankfurt vom Riederwald hat. Das ist ja total hässlich, das ist ja total dreckig, weil die Leute es nur vom Vorbeifahren am Erlenbruch kennen.
Ja, aber da fallen mir doch im Sommer ganz besonders positiv dann halt immer die Kastanien auf, die halt wirklich dann blühen, oder nicht blühen, sondern halt grünen und auch wirklich, wenn die Sonne knallend nach unten scheint, im Schatten der Kastanien kann ich dann sogar im Auto sitzen und fühle mich halbwegs daheim. Also diese Bäume sind ja schon wirklich was ganz Besonderes. Und von daher gesehen, ja, das ist so eigentlich der Lichtblick im Riederwald.
Ja, wir schaffen quasi so eine kleine Oase in dieser Blechwüste am Erlenbruch. Ja, das ist richtig.
Ja, und die Frage ist, wie können diese Bäume weiterhin geschützt und erhalten werden? Und jetzt können wir mal den Alec fragen. Alec, du bist ja nun schon erfahren, weil der Hambacher Forst der ist ja schon sehr, sehr lange beispielsweise besetzt mit Menschen, mit Aktivisten, die diesen Wald einfach sich erobert haben, indem sie Baumhäuser gebaut haben und ständig präsent vor Ort sind. Wie kamt ihr auf die Idee, dass ihr diese Bürgerinitiative im Riederwald unterstützen könnt?
Auf die Idee kamen wir eigentlich über eine Frau, die auch bei uns in der Gruppe aktiv ist, die Marianne, die auch in der BI aktiv war und uns dann irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass ja wir als Unterstützergruppe uns dafür einsetzen, im Hambacher Forst Bäume zu retten und aber auch vor unserer Haustür ganz konkret Bäume wären, die man retten könnte und sollte. Und genau, wir sind grundsätzlich eine sehr junge Gruppe. Also unsere Gruppe hat sich hier in Frankfurt gegründet Ende letzten Jahres, als der Hambacher Forst ganz konkret von einer Rodung bedroht war, die dann zum Glück durch einige Siege vor Gericht vom BUND abgewiesen wurde.
Der BUND hat quasi erwirkt, dass die Rodung nicht sofort durchgeführt wurde.
Genau, also der BUND hat erwirkt, dass es einen Rodungsstopp gab, der bis Ende der genehmigten Rodungssaison geht. Also man darf aus anderen naturschutzrechtlichen Gründen nur bis zum 25. Februar roden. Und bis dahin wird RWE nicht mehr roden. Und auch das zuständige Ministerium NRW hat gesagt, dass sie eigentlich RWE gesagt haben, sie soll nicht roden, und RWE hat auch gesagt, sie halten sich daran. Deswegen gab es dann quasi, haben wir so überlegt, naja gut, was kann man noch tun? Und wir sind ja jetzt nicht nur auf den Hambacher Forst fokussiert, also wir sind ja eine Gruppe aus ganz bunt gemischten Leuten mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Manchen geht es sehr direkt um den Hambacher Forst, anderen geht es mehr um das Thema Kohle, Energiewende, Klimawandel, anderen wiederum geht es ganz konkret um dieses, ich will nicht, dass Bäume abgeholzt werden, wo auch immer. Und da kamen wir dann eben darauf, dass es eben rund um Frankfurt herum auch viele Bereiche gibt, wo es im Grunde um dasselbe Thema geht. Also was man auch beim Riederwald hier jetzt sieht, ist es noch gar nicht klar, wann wird denn dieser Tunnel gebaut. Aber wir fällen schon mal vorweg die Bäume. Das ist beim Hambacher Forst sehr ähnlich, dass oft RWE schon anfängt, Bäume zu fällen, bevor es überhaupt einen sogenannten Rahmenbetriebsplan gibt, also überhaupt die Erlaubnis vom Land, den Tagebau dort weiter zu erweitern unter diesen Wald, also dahin, wo jetzt der Wald steht. Und im Grunde ist es ja dasselbe Prinzip. Und genau da sind wir, da haben wir uns entschlossen, das zu unterstützen und auch halt mit den Möglichkeiten, die wir so haben, da wir Leute haben, die erfahren sind im Baumklettern und in Sachen in Bäumen aufhängen.
Aktionen und sowas. Mit quasi auffallenden Aktionen das Ganze unterstützen.
Genau.
Genau, jetzt spielen wir gleich einen Song, aber vorher möchte ich doch noch mal ein Zitat einbringen von Alexander Freiherr von Humboldt, der seinerzeit 1769 bis 1859 schon etwas festgestellt hat, was wir eigentlich auch heute uns wieder dran, woran wir uns heute erinnern sollten. Er hat nämlich geschrieben: Habt ihr Furcht vor dem Baum? Er ist ein einziges großes Wunder und euren Vorfahren war er heilig. Die Feindschaft gegen den Baum ist ein Zeichen der Minderwertigkeit eines Volkes und von niederer Gesinnung des Einzelnen. Das mag sich jetzt ein bisschen heftig, rabiat und brachial anhören, aber er hat seinerzeit meines Erachtens auf den Punkt gebracht, dass wenn Menschen für Profit eben das, was uns am Leben hält, abholzen, abroden und kaputt machen, nur damit eben Bauprojekte schneller verwirklicht werden können und ja eben der Profit besser generiert werden kann, dann ist das nicht von einer hohen Gesinnung. Und ich will jetzt auch nichts verurteilen. Ich kann ja auch verstehen, dass die Infrastruktur wachsen will. Eine Stadt ist ein lebendiger Organismus, der will auch wachsen. Aber es ist doch einfach wichtig, dass wir das im Einklang miteinander machen und eben, dass wir eben unsere Kraft dafür einsetzen, dass wir Lösungen finden, wie man das so naturverträglich wie möglich machen kann. In dem Sinne kommt jetzt der nächste Song und wir sind gleich wieder mit diesem heiklen Thema zurück, nämlich den Erhalt der Bäume im Riederwald und aber auch am Flughafen Terminal 3. Da geht's nämlich auch noch gleich weiter. Da ist nämlich schon die nächste Abrodungssession, steht da wie ein Damoklesschwert über dem Treburer Oberwald. Also darüber gibt's gleich mehr. Bis dann. Ah, Moment. So. Ah ja.
Thank you.
So, hallo, da sind wir wieder bei Radio Überhaltung. Ja, es geht um den Riederwald, um Baumerhalt. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ja die Lebensqualität der Menschen, die dort wohnen. Und ja, Sebastian, du als Quartiermanager, was hast du für Ideen? Wie kann man dahin kommen, dass diese Menschen im Riederwald wieder gehört werden und das Gefühl haben, okay, hier setzt sich jemand für uns ein und möchte gucken, dass wir mehr Lebensqualität im Riederwald bekommen?
Puh. Naja, also ich würde tatsächlich nochmal, wir haben ja eben die ganze Zeit, ging es ja primär um die Bäume und um die Rettung der Bäume. Und natürlich für mich als Quartiersmanager ist die zentrale Frage nicht, wie lassen sich die Bäume retten, auch wenn das bestimmt ganz wichtig ist. Und gerade wenn man viel auf dem Erlenbruch unterwegs ist, dann merkt man, wie wichtig die Kastanien da vorne sind. Aber eigentlich die große Frage, die für mich im Hintergrund steht, ist, was bedeutet der Erlenbruch, so wie er jetzt ist, und auch die Planung für den Riederwaldtunnel, was bedeuten die eigentlich für die Leute im Riederwald, für die Menschen, für die Lebensqualität der Menschen im Riederwald? Weil anders als man den Eindruck bekommen kann, wenn man am Riederwald vorbeifährt, ist der Riederwald kein autoverseuchtes Moloch, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich ein kleines grünes Kleinod. Das wurde ursprünglich mal geplant als Gartensiedlung. Und wenn du in den Riederwald reingehst, hast du das Gefühl, du bist aus Frankfurt raus. Wunderschöne kleine Häuschen, ganz niedrig gebaut, ganz viele Grünflächen, Kleingärten drumherum, hinten dran den Riederwald selbst, also den Forst. Und das ist wunderschön. Und dazu im krassen Kontrast steht vorne der Erlenbruch. Und dann ist die Frage, wie lässt sich die Lebensqualität der Menschen im Riederwald erhalten und letztendlich auch verbessern? Und ich würde sagen, da ist der Riederwald momentan in einem totalen Zwiespalt, weil vollkommen klar ist, die Situation, wie sie jetzt ist, wie sie seit Jahrzehnten schon ist, so kann es nicht bleiben, aus den Gründen, die wir eben beschrieben haben, weil die Situation, die Verkehrssituation vorne vollkommen unhaltbar ist. Wegen Lärm, wegen Dreck, aber man muss sich vorstellen, es gibt ja auch im Riederwald Menschen, die Auto fahren, und die einzigen Ein- und Ausgänge in den Riederwald rein, aus dem Riederwald raus, führen über den Erlenbruch. Das heißt, wenn du in den Riederwald rein willst, wenn du in den Riederwald raus willst, stehst du eigentlich zumindest tagsüber immer im Stau. Das ist für viele Leute eine untragbare Situation, und die Leute sagen vollkommen zu Recht, das muss sich ändern, das kann so nicht bleiben. Gleichzeitig ist die Frage, ob dieser Riederwaldtunnel tatsächlich die versprochene Besserung bringen würde. Also zumindest von Seiten der BI und auch von anderen Seiten gibt es an der aktuellen Planung schon eine starke Kritik. Auch die Verkehrsprognose, die aktuelle, die der Tariq Al-Wazir vorgestellt hatte, die sieht auch vor, dass wenn der Tunnel denn dann mal fertig gebaut ist, also die Bauphase jetzt mal außen vor gelassen, die, glaube ich, auch eine riesige Herausforderung wird für den Stadtteil, wird sich der Verkehr um ein Drittel reduzieren. Also von momentan 22.000 Autos am Tag auf, ich glaube, 14.000 oder so. Ist auch die Frage, ist das der große Wurf? Und viele im Stadtteil beantworten es erstmal als nein.
Vor allen Dingen, ich habe ja auch gehört, dass dieser Zubringer, dadurch, dass quasi das ausgebaut wird, dann doch wieder erheblich mehr Autos anzieht, weil die nämlich dann darüber fahren wollen, weil sie da halt Zeit sparen wollen. Klaus, du hast da doch auch Erfahrungen gemacht. Was ist da die Prognose?
Ja, also es gibt eine...
Also recherchiert hast du, ja.
Es gibt eine Verkehrsprognose bis 2030. Das ist jetzt die aktuelle. Und da werden halt geschaut, was in diesem Jahr dann für Fahrzeuge dann auf den Straßen, Autobahnen unterwegs sein werden. Und die Prognose ist dann, dass durch den Riederwaldtunnel zusätzlich dann noch 100.000 Autos pro Tag mehr am Riederwald vorbeifahren. Und da denken wir halt, okay, der Trog ist ja die eine Sache. Da sind ja die Autos unter diesem Deckel von diesem Trog. Da sind die Häuser, die da links und rechts stehen, sind davon geschützt. Aber der Trog endet auch irgendwann mal. Es gibt dann also Tunnelportale. Und das westliche Tunnelportal ist dann halt auf der Höhe der Siedlung. Und da kommen halt die Autos raus. Und wir hatten halt schon eingangs erwähnt, dass der Tunnel halt ohne Abluftfilterung gebaut werden soll. Das heißt also, der Tunnel, die Röhre hat dann eine Länge von 1,1 Kilometer und die Abgase, die sich darin ansammeln, werden mit Ventilatoren halt an den Enden halt rausgeblasen. Und dann haben wir halt diese 100.000 Autos, die da durch den Tunnel fahren rund. Die fahren auf die 661 drauf, da haben wir auch noch Verkehr. Wir haben überwiegend Westwind, das heißt, dieser ganze Dreck wird dann auch in die Siedlung reingeweht. Und dann, was da noch dazu kommt, ist, das hat die offizielle Verkehrsprognose auch ergeben, dass diese Autobahnen, so wie sie dann sind, wenn der Tunnel dann mal angebunden wird, gar nicht in der Lage sein werden, diesen ganzen Verkehr aufzunehmen. Das heißt, wir haben dann zu den Spitzenzeiten morgens und abends haben wir eigentlich, wird dann nur 30 km/h gefahren werden können auf einer Autobahn. Das muss man sich mal reinziehen.
Wie vielspurig soll die werden? Zweispurig oder?
Also der Riederwaldtunnel sechsspurig und die 661, die soll erstmal nicht weiter ausgebaut werden. Also die bleibt erstmal vierspurig. Die soll dann den ganzen Verkehr aus dem Riederwaldtunnel aufnehmen können. Das wird natürlich nicht funktionieren.
So zweispurig, wie sie ist? Also zwei auf jeder Seite?
Ja, genau, das heißt, dann kann nur 30 km/h gefahren werden können. Und wenn dann nur ein kleiner Rempler passiert, ein kleiner Unfall passiert, dann werden sich die Autos ja dann auch wahrscheinlich zurückstauen in den Tunnel. Und Stop-and-Go-Verkehr in einem Tunnel, ich glaube, das ist gar nicht gut, weil dann die Schadstoffemissionen halt noch stärker sind, als wenn der Verkehr fließt. Ne?
Wie kann ich mir das bildlich vorstellen? Also wie wird dann komplett da, wo jetzt die Leute quasi neben der Schäfflestraße, neben der U4 und U7, wie sie sind, wird da der Tunnel quasi unten drunter, unter der Erde, unterirdisch und führt dann nach oben auf die A661?
Ja. Die Autos müssen dann quasi von unten unter der Erde hoch auf die A661, die ja quasi im ersten Stock verläuft. Da müssen die Autos dann alle hoch. Das sind Einfädelungsspuren, weil da wird auch ein neues Autobahndreieck gerade gebaut. Das wird dreistöckig sein, das ist also ein komplexes Dreieck. Und da müssen sich die ganzen Autos auf diese Spuren einfädeln.
Und das heißt also, dass die ganze Zeit unten drunter, wo die Leute leben und wohnen am Erlenbruch, dass da gebohrt und gebaggert und gesprengt wird?
Nee, gesprengt nicht und es wird auch nicht gebohrt, sondern der Riederwaldtunnel soll in offener Bauweise errichtet werden. Das heißt, die fahren da bei uns dann mit den schweren Baumaschinen rein. Links und rechts ist Wohnbebauung. Und dann soll quasi dieser ganze Trog...
Ach so, das heißt, da sind Häuser?
Menschen, ja.
Okay.
Und da soll halt mit schweren Baumaschinen soll dann halt so ein Trog ausgebaggert werden. Und links und rechts wohnen die Leute. Dann haben wir da noch eine U-Bahn-Linie, die oberirdisch verläuft. Und die Straße am Erlenbruch, die ja sehr hoch frequentiert ist. Das Ganze soll in so einem engen Teilbereich stattfinden. Also der Sebastian hat es ja schon erwähnt, das wird eine enorme Belastung für den Stadtteil. Und wir fürchten halt auch, dass halt... unser eh schon sozial schwacher Stadtteil, dann noch Leute, die sich irgendwo leisten können, dann auch noch wegziehen und die Sozialstruktur dann halt noch weiter drunter leiden wird.
Letztens hatte ich sowas, da gab es so rückblickend, so auf das Jahr 2017 hatte die Bahn mal so festgestellt, dass mal so eine Nord-Süd-Strecke war, dadurch, dass die Schienen sich abgesenkt haben, wegen Bauarbeiten, die unterirdisch stattgefunden haben, war dann auf einmal die ganze Nord-Süd-Güterverkehrlinie gestört und da ging, ich weiß jetzt nicht, weiß jemand noch, wie diese Strecke halt heißt?
Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber es war neulich in den Medien.
Ja, ja, und ich habe das Empfinden, das hört sich so ganz so ähnlich an, dass wenn man so eine hochfrequentierte Strecke, wo halt zu wie viel, 22.000 Autos pro Tag rüberfahren und die S-Bahn und U-Bahn auch noch oben drüber, weil man dann gleichzeitig unten noch bauen will, also es hört sich für mich an, als ob da auch noch ein paar unbearbeitete Variablen in der Gleichung sind und die da für Überraschungen verantwortlich sein können.
Ja, wobei man dazu sagen muss, während der Bauzeit wird die U-Bahn-Linie nicht da lang führen, wo sie momentan führt, okay, sondern sie wird versetzt um ein paar Meter, was in Richtung der Vatterstraße, also quasi von der eigentlichen Riederwaldsiedlung weg, sodass die U-Bahn dann quasi mehr oder weniger unmittelbar an den Fenstern der Menschen vorbeifahren werden, die dort in der Vatterstraße in den Häusern wohnen.
Das ist natürlich, also ich gestehe, also im Riederwald möchte ich zu dem Zeitpunkt nicht wohnen. Gibt es noch welche Alternativprojekte, wie man den Verkehr entzerren könnte oder...
Ich glaube, was die Autos angeht, nicht. Das ist ja, wie gesagt, das große Problem, der große Zwiespalt, in der Riederwald steckt. So bleiben, wie es ist, kann es nicht. Die Planung mit dem Riederwaldtunnel trifft bei total vielen Leuten auf Kritik. Und aber einen wirklich guten Plan C gibt es nicht. Von der BI gibt es den Vorschlag, die Tarife aus Frankfurt raus, weiter in den Osten, da die Tarife des ÖPNV zu senken. Das wäre sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Aber ansonsten sind da, glaube ich, auch alle ein bisschen ratlos. Also der Tarek Al-Wazir, wir hatten im Juni oder Juli oder wann es war, kam Hessen Mobil zusammen mit dem Tarek Al-Wazir in den Riederwald und sie haben die neuen Baupläne für den Riederwaldtunnel vorgestellt. Und eine Aussage von ihm selbst war, so ein Projekt würde heute niemand mehr planen. Es ist nun aber geplant und es gibt keine wirkliche Alternative. Das ist das große Problem. Also aus meiner Perspektive, vielleicht kann Klaus da was anderes sagen. Vielleicht haben die da schon visiertere Alternativüberlegungen angestellt.
Nee, also uns ist jetzt auch keine bekannt geworden. Also wir hatten auf einer Demo im September hatten wir ja jemand da, der gesprochen hat. Der hat von anderen Städten erzählt, in denen eine City-Maut eingeführt wurde. Also zum Beispiel in Rom. Und es hat nach seiner Aussage ganz gut funktioniert. Das wäre vielleicht etwas, was man durchaus diskutieren könnte, um eigentlich den Verkehr aus den Städten halt mehr rauszuhalten, ne? Und halt stärker den ÖPNV zu fördern. Das wird auch von offizieller Seite wird gesagt, wir wollen die nordmainische S-Bahn so schnell wie möglich bauen, ne? Aber ich denke auch, der ÖPNV ist auch zu teuer, um da wirklich eine Entlastung zu bringen. Ne? In der Richtung müsste dann mehr schon getan werden.
Aber das sind ja auch schon auf jeden Fall mal andere Denkansätze. Und irgendjemand hatte mir auch mal gesagt, dass die Ampelschaltung halt im Riederwald auch total unvorteilhaft ist und ständig komplett eben dadurch, dass die Linksabbieger links abbiegen und die Ampel in einer Art und Weise geschaltet ist, dass sich dann alle komplett quasi der Verkehr komplett zum Stillstand kommt, dass das halt auch ziemlich viel Rückstau bildet. Meines Erachtens wäre bestimmt schon einigermaßen was gewonnen, wenn halt der LKW-Verkehr da nicht mehr durchgeht. Also diese ganzen großen Kavenzmänner, die da durchfahren.
Ja, aber die Sache ist, wo willst du die lang schicken? Also wenn die vom Frankfurter Zentrum irgendwo in den Osten müssen oder andersrum, dann gibt es die alternative Hanauer Landstraße, die ist eigentlich auch dicht oder oben durch Seckbach, da fahren auch schon viel zu viele Autos. Es gibt einfach keine wirkliche Alternativroute.
Die Hanauer Landstraße wird doch aber jetzt gerade richtig schön ausgebaut. Also da sind sie ja schon seit über einem Jahr am Bauen und es ist ja schon so. Ja,
aber die ist auch dicht und dann muss man auch sagen, auch in der Hanauer Landstraße gibt es Anlieger und Anliegerinnen, die sich wahrscheinlich nicht freuen würden, wenn die Hanauer Landstraße noch stärker belastet wird. Also ich glaube, es braucht da ein grundsätzliches verkehrspolitisches Umdenken oder bräuchte es wahrscheinlich, um diese Situation zu lösen. Nur ist das eben nichts, was kurz- oder auch mittelfristig eine Lösung für die Situation auf dem Erlenbruch bringen würde.
Okay, also dann heißt es dann, sich doch erstmal darauf fokussieren, dass wir jetzt erstmal die Mahnwache nochmal ankündigen, die jetzt am Freitag, den 12.01. um 15 Uhr an der Schäfflestraße am Torbogen stattfindet, damit wenigstens die Bäume halt noch so lange erhalten bleiben, bis da eine weitere Lösung gefunden wird oder erst bis dahin, wo dann wirklich gebaut wird, dass dann halt die Bäume erst dann weichen müssen. Ja, braucht der BI dafür noch Unterstützung? Also freiwillige Leute, die Bürgerinitiative vom Riederwald?
Ja, wir brauchen immer Aktive, die bei uns mitarbeiten. Also es ist auch bei uns so, dass die meiste Arbeit an wenigen Aktiven hängen bleibt. Und wir sind dankbar, wenn ein paar Leute sich noch bei uns beteiligen würden. Und je mehr wir sind, desto mehr können wir natürlich auch erreichen, ne? Das ist klar.
Genau. Gibt es vielleicht irgendwelche prominenten Frankfurter, die Interesse haben und ihre Stimme verleihen wollen dem Erhalt der Bäume im Riederwald? Dann meldet euch bei der Bürgerinitiative bi-riederwald.org.
.de,
ja, genau. Das, ja. Okay, also bi-riederwald.de. Und weil ich habe das Empfinden, es ist schon vieles möglich, wenn halt einfach genügend Menschen da Interesse dran bekunden und vor allen Dingen sich dafür einsetzen und die Leute, die normalerweise im Bürokratiesessel sitzen und sich hinter Paragraphen verstecken, wenn die halt merken, okay, alles klar, da gibt's ziemlich viel Gegenwind durch Bürger, durch Aktivisten, durch Menschen, die sich für den Erhalt von Natur und eben von den Bäumen einsetzen wollen, dann gibt's vielleicht doch noch unerwartete Lösungen und Wendungen, die vonstatten gehen können. Deshalb und deshalb sollten wir uns quasi nach dem nächsten Song nochmal hinsetzen und darüber sprechen, was man so im Allgemeinen machen kann, jetzt nicht nur in Bezug auf den Riederwald, sondern auch an sich für jede Stadt, jeden Stadtteil, weil es betrifft ja nicht nur den Riederwald, es betrifft ja jetzt auch wieder mal Terminal 3, Flughafenausbau. Und ja, genau, wichtig ist, dass wir an sich mal global dann sprechen über die Naturschutzaktionen an sich, die gemacht werden können. Bis gleich. hallo, da sind wir wieder bei Radio Überhaltung. Genau, wir wollen noch etwas klarstellen, eben gerade vor lauter Enthusiasmus in Bezug auf Baumerhalt, wollen wir aber auch wirklich, also beziehungsweise will der Klaus und auch der Sebastian darauf aufmerksam machen, dass...
Ja, wir keine Tunnelgegner sind. Wir begleiten diesen Autobahnbau kritisch und wir sind trotzdem keine Tunnelgegner, aber wir wollen halt uns für Lärm- und Schadstoffschutz bei Bau und Betrieb des Riederwaldtunnels basierend auf den gesetzlichen Grenzwerten einsetzen. Das heißt, wir fordern keine Luxusmaßnahmen, sondern für uns ist die Basis die gesetzliche Grenzwerte und die sollen eingehalten werden. Und wir sind auch nicht verantwortlich für die Verzögerung beim Bau. Verantwortlich dafür ist unseres Erachtens die schlechte Planung. Und auch, dass man von offizieller Seite keine realistischen Verkehrszahlen prognostiziert hat, sondern immer zum Beispiel den LKW-Anteil halt vielleicht künstlich runter angenommen hat, um halt zu vermeiden, mehr Schutzmaßnahmen zu bauen. Und das heißt also, dieses Autobahnteilstück hätte schon längst gebaut werden können. Und wenn es bedeutet, dass die Autobahn, also die A661 und das Autobahndreieck, das neue, bis runter zum Riederwaldtunnel dann eben eingehaust wird, um diese gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, dann wäre das halt so. Ne?
Mit Filteranlage.
Am besten noch.
Okay, gut, das war die kurze Klarstellung diesbezüglich. Aber wir wollen jetzt nochmal Richtung Baumschutz und Waldschutz an sich gehen. Und zwar möchte ich jetzt dem Alex dann das Wort übergeben. Es geht um den hambacherforst.org, ist die Homepage.
Also ich würde da mal ganz unwissend reinfragen, was ist denn eigentlich der Hambacher Forst? Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung davon. Und ich würde gleich die Frage anschließen, weil es auch immer mal wieder hieß, im Zuge von Riederwald und der Holzung der Bäume, letztendlich werden da ja mal alle wegkommen, gab es auch schon mal das Argument, diese Bäume, die würden für die Verbesserung der Luftqualität überhaupt gar nichts bringen. Frage an den Experten neben mir, stimmt das oder was bringt so ein Baum eigentlich? Was macht der im Jahr an Sauerstoff?
Genau, diese Frage, die hatten wir gehabt. Wo ist sie? Es stand sehr interessant drin. Und zwar, wie viel Liter Sauerstoff produziert ein durchschnittlicher Laubbaum innerhalb eines Jahres? Die Quizfragen, also die Antworten, A, 370.000 Liter, B, 1,5 Millionen Liter, C, 3 Millionen Liter, D, 10 Millionen Liter. Antwort, wer mag es erraten? Nein, wir wissen es hier schon alle, aber ich lese es jetzt nochmal vor. Ein durchschnittlicher Laubbaum von ca. 15 bis 20 Meter Höhe produziert bei einem Jahresniederschlag von 800 Millilitern etwa 370 Liter Sauerstoff pro Stunde. Das ergibt etwa 3 Millionen Liter Sauerstoff pro Jahr. Und das haben wir gefunden, also beziehungsweise ich habe es gefunden auf der Homepage www.spektrum.de Quiz. Wie viel Liter Sauerstoff produziert ein Baum? Falls jemand das nochmal nachlesen will. Genau, okay, also das war jetzt die Antwort auf die Frage, ob Bäume auch wirklich was bewirken. So, aber Alec, jetzt bei dir.
Ja, also nochmal zu deiner Frage, die bewirken auf jeden Fall was, nicht nur, dass sie den Sauerstoff emittieren, sondern auch, dass sie es halt eben konkret dort vor Ort tun. Also ich meine, sonst ist es ja die Logik hinter Ausgleichsmaßnahmen, dass man sagt, na gut, wir fällen jetzt da die 48 Bäume und dafür pflanzen wir euch irgendwo anders hin neue 48 Bäume. Aber die produzieren eben halt woanders Sauerstoff und nicht direkt dort, was natürlich nochmal einen Unterschied macht. Und genau, ja, sehr gute Frage. Was ist überhaupt der Hambacher Forst? Das wissen wahrscheinlich viele Leute nicht. Das ist ein Wald, der letzte deutsche Urwald, also der letzte Urwald in Deutschland, der im Rheinischen Braunkohlerevier liegt, in der Nähe von Köln und Mönchengladbach. Und das Rheinische Braunkohlerevier ist... ein Braunkohlerevier aus verschiedenen offenen Tagebauen besteht, was das größte Braunkohlerevier Europas ist und das drittgrößte der Welt. Und genau, dieser Wald war mal sehr groß und mittlerweile sind nur noch 10% dieses Waldes erhalten und er liegt direkt am Tagebau Hambach, was dort der tiefste Tagebau ist, ungefähr 400 Meter tief. Und eben 2011 gab es da die Idee von Leuten, na gut, dieser Wald wird ja weiter gefällt für den Tagebau, wir besetzen den jetzt. Und eigentlich ist es seitdem so, dass der sehr kontinuierlich besetzt ist und auch durch diese Besetzung die Rodungsarbeiten und insgesamt auch die Erweiterung des Tagebaus wirklich sehr gut zumindest sehr verlangsamt werden konnte. Also noch nicht so weit.
Auf der Homepage gibt es ja schöne Bilder von Baumhäusern. Und ja, also auch sehr naturverbunden. Und da gibt es verschiedene, auch so ein Lageplan, durchnummeriert, genau, an welcher Ecke, welches Haus mit welchem Namen ist, welches Bauhaus mit welchem Baumhaus mit welchem Namen. Das sieht schon fast so aus wie eine kleine Siedlung innerhalb
so,
des Waldes.
So ist es auch so ein bisschen. Es gibt mittlerweile wirklich tatsächlich auch verschiedene Siedlungen, wo man sich auch, wenn man in den Wald gucken kann, ach, welche Siedlung finde ich denn am schönsten, wo auch Leute mit unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Spektren, mit unterschiedlichen Ideen, worum es ihnen da geht, sind. Und letztendlich, worum es halt uns auch geht, ist ja nicht nur eben der Schutz dieses Waldes, sondern auch weiter gesehen, dieser Wald wird ja abgeholzt für ein Braunkohlerevier und diese Braunkohle da wird direkt auch zum großen Teil in den Kraftwerken, die dort sind, verbrannt. Da sind 4 Kraftwerke, die RWE Power dort betreibt. Und das sind mit relativ großem Abstand die dreckigsten Kraftwerke Deutschlands. Also es gibt in der Lausitz noch 2 Stück, die da auch relativ weit oben auf der Liste sind. Aber es sind eben Kraftwerke aus den 60er Jahren, die eben einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Und insofern sagen wir halt auch, dass dieser Wald wird abgeholzt, es ist schlimm um den Wald, der Wald wird abgeholzt, es ist schlimm um die Kohle. Und dann ist es nochmal besonders schlimm, weil die dann auch noch da verbrannt wird. Und ja, da ist auch natürlich weitergedacht, sagen wir auch, wozu brauchen wir denn die Kohleverstromung noch in Deutschland, wenn wir jährlich Stromüberschüsse haben. Also im ersten Quartal 2017 war das erste Halbjahr, in dem Deutschland an keinem einzigen Tag dieses Halbjahres Strom aus seinen Nachbarländern oder generell von irgendwoher importieren musste, sondern wir haben nur Strom exportiert.
Ja, weil normalerweise wird ja dann immer so das Pseudo-Argument, genau nach dem Motto, ja, aber wenn halt mal dann an einem Tag wie im Januar 2016 überhaupt keine Sonne scheint, überhaupt kein Wind weht, dann brauchen wir die Kohlekraftwerke zum Ausgleich, damit da kein
Das ist immer das Argument, was gerne von RWE gebracht wird. Es ist aber total Quatsch, weil zum einen was ganz interessant ist, wenn man sich anguckt, seit wann überhaupt dieses Argument der Versorgungssicherheit gebracht wird. Es wird erst seit dann gebracht, wo es eine Energiewende gibt und wo Kohlestrom mal ernsthaft vor einem möglichen Aus, was weiß ich, in 10, in 20 Jahren, in 50 Jahren so schnell wie möglich steht. Und eine Versorgungssicherheit, die Idee von RWE, dass man die über Kohlekraftwerke abdeckt, quasi im Sinne von, oh nein, jetzt ist gerade wenig Strom, dann verbrennen wir mehr Kohle in den Kohlekraftwerken und dadurch gewährleisten wir das. Das geht überhaupt nicht, weil Kohlekraftwerke sich nicht eben einfach mal so hochfahren und wieder runterfahren lassen, wenn man gerade Strom braucht, sondern die haben größtenteils Vorlaufzeiten von bis zu 5 Tagen, bis überhaupt da die Hitze erreicht ist, die man braucht, um zumindest rentabel Strom produzieren zu können. Und da sind wir auch schon seit langem der Meinung, dass es keinen Sinn macht, Versorgungssicherheit, soweit man sie denn überhaupt darüber sicherstellen kann, damit sicherzustellen, weil es da eben andere Möglichkeiten gibt, Gaskraftwerke, die man viel schneller hochfahren kann, die dabei auch noch umweltfreundlicher sind. Und abgesehen davon, ab dem Moment, wo man sieht, dass wir an jedem Tag des Jahres Strom an unsere Nachbarn abgeben, glaube ich nicht, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass wir hier zu wenig Strom haben.
Wie habt ihr die Zahlen rausbekommen? Ist das so eine Recherche vom BUND oder?
Nee, das hat die Deutsche Wirtschaftswoche herausgefunden. Also auch eine durchaus eher nicht naturschutznahe Zeitung, aber es geht einfach daraus hervor, was auch die Stromanbieter, die veröffentlichen ja selber Zahlen, die veröffentlichen selber Zahlen, wohin sie ihren Strom exportieren. Und für die ist es natürlich auch wichtig, auf welche Märkte man Strom exportieren kann und so weiter und so fort. Insofern legen die das auch teilweise auch ganz stolz offen mit, auf wie viel Strom haben wir jetzt dahin verkauft.
Aha, okay.
Aber da kann man es halt eben sehen.
Genau. Und wenn jetzt beispielsweise, ich meine, ihr seid ja jetzt schon in eine Gruppe, ihr habt euch gefunden und das hört sich so an, als ob ihr so ein Netzwerk seid und ihr mit Herz und Leib und Seele dabei seid. Wie können denn andere Menschen, die jetzt eventuell vielleicht auch Interesse haben, dass sie einfach mal abgesehen von der Petition unterzeichnen, was natürlich auch schon super toll ist, wenn jemand sich da aktiviert. Aber wie kann jemand vor Ort, wenn er möchte, denn jetzt den
sich unterstützen?
Ja, die Unterstützung quasi aktiv dabei sein?
Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Zum einen natürlich, man kann sich umgucken, gibt sowas wie im Riederwald, sicherlich einfach mal zum Treffen der BI gehen. Sonst, wenn man jetzt konkret bei uns was tun will, wir sind auf Facebook und Twitter vertreten, kann man einfach gucken, Hambacher Forst, Frankfurt.
Du kennst dich auch ein bisschen mit BUND aus. Ja? Also da gibt es nämlich auf der Homepage auch ziemlich viele Links zu regionalen,
genau.
Initiativen, die sich halt lokal einsetzen, beispielsweise da kam ich eigentlich auch recht erst darüber, nämlich in Bezug auf Terminal 3, dass da jetzt...
Das ist allerdings nicht der BUND.
Ja, nee, aber da war ein Link auf die Homepage von dem Rieder, von Mörfelden-Walldorf, von den Aktivisten da. Also das war da quasi auf der Linksseite. Klar, das ist jetzt nicht BUND, aber für mich ist trotzdem wichtig, wo die Leute die Informationen bekommen können, dass sie halt sich auch lokal vor Ort eben informieren können. Und da sind ja dann auch lokal die Aktivitäten genau.
Also,
und die
also lokal sind es halt, kann man auch gucken auf seiner der lokalen BUND-Gruppenseite, der lokalen NABU-Gruppenseite, der lokalen Greenpeace-Gruppenseite. Also da gibt es ja etliche Naturschutzverbände und ansonsten halt eben bei solchen lokalen Gruppen. Und schön, dass du den Flughafen ansprichst. Da gibt es nämlich noch was ganz Aktuelles, Lokales gerade, falls Leute Lust haben, das zu unterstützen, sich einzubringen. Da gibt es im Treburer Wald eine neue Baumbesetzung seit Sonntag, wo es darum geht, eben die Bauarbeiten am Terminal 3 herauszuzögern. Also jetzt momentan geht es konkret darum, dass da eben ein Waldstück ist, was momentan noch der Gemeinde Trebo gehört, was aber demnächst höchstwahrscheinlich enteignet wird durch die Fraport AG.
Ich glaube, das steht schon drinnen, dass das schon an die Fraport, also jetzt, ich habe jetzt hier quasi von der FNP Rhein-Main Kampf gegen die Waldrodung und da in dem Artikel steht drin, dass die quasi, dass dieser Wald schon quasi dem Flughafenbetreiber genau, übergeben
es
wurde.
Es ist schon so gut wie sicher. Momentan wurden die Bäume halt vor allem aus dem Grund auch mit besetzt, dass es so ist, wenn natürlich Gemeindewald enteignet wird, beziehungsweise verkauft wird, dann guckt die Gemeinde halt vorher des Öfteren, dass man da eben noch die gewinnbringenden Bäume für Holzverwertung noch rausholt, was ja auch aus Sicht der Gemeinde vollkommen Sinn macht. Und das sind aber gerade die Bäume, die man eben später bräuchte, wenn es dann ans Terminal 3 geht, wenn es an die Rodung geht und an die Bauarbeiten da.
Also damit man da einen Baum hat.
Genau, das sind die Bäume, in denen man gut sitzen könnte, wo ein Baumhaus und sowas möglich wäre.
Haben die Frankfurt auch eine Homepage? Oder gehe ich über...
Nein, wir haben noch keine Homepage, wir sind aber auf der Homepage vom Hambacher Wald, also hambacherwald.org.
Also hambacherforst.org.
Genau, hambacherforst.org. Und sind darüber erreichbar. Eigene Homepage haben wir noch nicht, da wir, wie gesagt, eine ganz neue Gruppe sind. Aber wenn wir da jemanden finden, der sich gut mit sowas auskennt, besser als ich, dann ist es bestimmt irgendwann mal demnächst ein neues Projekt.
Ja, ja, das ist meines Erachtens immer sehr wichtig, dass ja der Bürger wieder mündig ist und nicht sagt, oh, ich kann sowieso als Einzelner nichts bewirken, sondern dass jeder quasi, der sich dafür einsetzt und weiß, okay, ich möchte jetzt was Konstruktives tun, dass er was bewirken kann. Denn es gibt so einen schönen Spruch, den ich letztens im Fernsehen im Krimi gehört habe, wenn die Guten sich nicht engagieren, dann nehmen die Bösen den Platz ein. Und so ist es immer im Leben. Also ich meine, letztendlich, wo ich halt nicht präsent bin, da kann jemand anders diesen Platz okkupieren. Und deshalb sage ich einfach, ja, dann sollten sich doch lieber Menschen für was Konstruktives, Lebenserschaffendes einsetzen, bevor da die anderen hinkommen und da Bäume fällen und irgendwas für ihren eigenen Profit hinbauen wollen oder zurechtdrehen, ja.
Das macht ja auch Spaß, muss man dazu sagen. Ne?
Also, ja, das weil du ist auch Netzwerken, gefragt, Kontakt aufnehmen.
Du hattest mich vorhin gefragt, was können die Leute denn tun? Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal eben sich aufzuraffen, die Lethargie zu überwinden, dieses Gefühl.
Und sich auch Zeit nehmen.
Da kann ich doch eh nichts machen oder die da oben entscheiden das doch eh über meine Köpfe hinweg. Das zu überwinden und einfach mal rauszugehen, zu schauen, was gibt es zu tun. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Also das macht Spaß, ja. Man lernt neue Leute kennen und überhaupt mal dieses Gefühl von Selbstermächtigung wieder zu bekommen, das Gefühl zu haben, selbst wenn man nicht als einzelne Schneeflocke gleich mit allen anderen zusammen Sturm auslöst, manchmal sind es die ganz kleinen Sachen, die total viel Spaß machen. Dann kommt man abends nach Hause, hat schon den langen Arbeitstag gehabt, trifft sich trotzdem mal mit Leuten für 1-2 Stunden, macht was. Und man kommt abends nach Hause, man ist nicht total ausgelaugt, sondern man hat irgendwie ein gutes Lebensgefühl und denkt sich, war eigentlich ganz geil.
Ja, vor allem, es gibt auch wieder Sinn.
Es macht auch unglaublich Spaß, sowas wie ein Baumhaus zu bauen oder so. Und über solche Aktionen lernt man halt eben auch ganz viele auch neue Skills, die man so sonst nicht kann.
Ich habe gehört, ihr habt auch Kinder vor Ort, die auch klettern lernen und so, oder?
Ja, Kinder jetzt würde ich auf eine Besetzung nicht direkt mitnehmen.
Obwohl, das finde ich, das ist eigentlich, das hört sich jetzt sehr makaber an, aber ich habe das empfunden, wenn ich wirklich was durchsetzen will, dann, wenn ich kleine Kinder mitnehme, die sich dann halt für den Baumerhalt einsetzen wollen, ich glaube, da wäre der Einsatz von militanten Kräften, die meine Kinder da wegschieben wollen vom Baum, weniger gering, als wenn erwachsene Leute da weggenommen werden.
Das stimmt natürlich. Kinder und alte Leute werden von der Polizei nicht so schnell weggetragen.
Und deshalb, ich meine, es sollen ja auch friedliche Aktionen sein. Also für mich ist immer wichtig, nicht Kampf gegen, sondern mich einsetzen für etwas, dass ich konstruktiv was erschaffe. Wenn ich was gegen was kämpfe, dann gebe ich dem ja noch sehr viel Lebensenergie, sehr viel Kraft und bin eigentlich destruktiv. Wir machen Krieg für den Frieden. Da haben wir schon bei George W. Bush gesehen, wo das hingeführt hat, nämlich in ein Inferno. Deshalb, also wichtig ist, dass ich meine Kraft schöpferisch für etwas einsetze und einfach was ja mit anderen Menschen friedlich was tue und einfach Kundgebungen mache, Baumhäuser bauen, Kinder mitnehme, damit sie auch wieder lernen, was das ist, Natur. Es gibt nichts, was gesünder ist als die Natur. Wenn Menschen ausgebrannt und gestresst sind, geben manche Leute einfach den Tipp, geh du jetzt mal ohne Handy, ohne Computer, ohne alles, also ohne Laptop und ohne Tablet in den Wald, 3 Stunden spazieren und geh in die Natur und ja, und dann komm wieder bei dir an. Und die Natur ist wie eine Waschmaschine. Sie tut auch Konflikte und alles, was die Seele belastet, wegwaschen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass der heutige Mensch, der so gestresst ist und ausgebrannt ist durch die Arbeit und meistens auch keine Zeit mehr findet, dass er wieder in die Natur geht und auch wieder Kontakt aufnimmt. Ja, und wieder Kraft tankt. So, das wären jetzt meine Abschlussworte. Was wollt ihr noch sagen? Was liegt euch jetzt noch so am Herzen? So die letzten 2 Minuten, bevor wir noch einen kurzen Abschlusssong spielen.
Ja, also wir von der BI führen ja auch Informationsveranstaltungen durch, um halt die Anwohner da im Riederwald für dieses Thema Riederwaldtunnel zu sensibilisieren und dann auch gegebenenfalls, wenn sie sich engagieren wollen, natürlich dann auch aktivieren, dass sie sich engagieren, ja, und aktiv werden und sich für ihre Rechte dann halt auch einsetzen, wo wir schon jetzt über das Thema sich einbringen gesprochen haben. Das sehen wir halt auch so als Teil unserer Aufgabe.
Okay, gut. Genau. Sebastian, das...
Ja, Stichpunkt sich einbringen. Für alle, die vom Riederwaldtunnel betroffen sein könnten, gibt es momentan oder jetzt ab dem 15. Januar ganz konkret die Möglichkeit, sich einzubringen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass im Juni, Juli die neuen Baupläne für den Riederwaldtunnel und auch die Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden sollen, vorgestellt wurden. Das muss jetzt alles in ein Auslegungsverfahren gehen. Das heißt, es wird ausgelegt, die Leute können Einsicht nehmen und können dann auch da Einwände formulieren.
Ganz wichtig, wer noch irgendwie rechtlich bewandt ist oder gute Connections hat mit Rechtsanwälten oder irgendwas, die sich da gut auskennen mit so Formbeschlüssen, einfach sich bei der Bürgerinitiative wieder...
Wenn man da Einspruch formulieren will, dann ist jetzt ab Mitte Januar für 2 Monate der Zeitpunkt, an dem man das auf ganz formalem Wege tun kann. Wer da Unterstützung braucht, kann sich sicherlich an die BI wenden. Ansonsten, weil du eben auch sagtest, in der Natur spazieren gehen, spreche ich hiermit die Einladung an alle aus, in den Riederwald zu kommen, sich den Riederwald anzugucken, der wirklich wunderschön ist. Man kann auch gerne bei mir im Nachbarschaftsbüro vorbeikommen, am Erlenbruch 116 bis 118. Okay. Ich nehme die Leute bei der Hand und Riederwald angucken.
Okay, dann sage ich in dem Sinne tschüss, weil die Nachfolger-Moderatoren warten schon und danke an meine Sendegäste, dass ihr
danke
da wart.
Auch.
War eine
Ciao.
Sehr tolle
danke.
Sendung. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.